Deutschlandfunk, Information und Musik.
183.678. Fett gedruckt steht diese Zahl heute auf der Website des Robert-Koch-Instituts. Es ist die Anzahl der Menschen, die sich in Deutschland bisher nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. In den letzten Wochen wurde wohl kaum eine Zahl mit so bangem Blick beobachtet wie dieser Wert. Tag für Tag wurden die Neuinfektionen vermeldet, dazu noch die Differenz zum Vortag, die Zahl der Todesfälle und immer wieder auch der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Wir mussten in den vergangenen Wochen nicht nur den Umgang mit einem neuartigen Virus lernen, sondern auch den Umgang mit Zahlen. Denn die Corona-Pandemie hat uns eine wahre Zahlenflut beschert und es war manchmal gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Der Mathematiker Albrecht Beutelsbacher hat gerade ein Buch geschrieben über das Wesen der Zahlen, über ihre Gesetze und ihre Geheimnisse. Er ist also Experte für Zahlen. Ihn habe ich zunächst mal gefragt, wie haben wir Laien uns da in den letzten Wochen also geschlagen? Welche Note würden Sie vergeben für den Umgang der Öffentlichkeit mit diesen vielen Zahlen und Statistiken?
Ja, es gibt ja Menschen, die sagen, wir kriegen auch viel zu wenig Zahlen, viel zu wenig statistische Daten. Aber in der Tat, für den normalen Menschen ist es, der hat noch nie so viele Zahlen gelesen wie in der letzten Zeit. Und ganz unterschiedliche Zahlen, riesige Zahlen. Die Anzahl der Infizierten, 183.000 oder noch mehr, in anderen Ländern noch viel mehr. Und manchmal ganz kleine Zahlen wie der R-Wert, da kommen es auf die Stellen hinter dem Komma an. Also das sind alles Eigenschaften von Zahlen, mit denen man umgehen können muss, für die man die entsprechende Kompetenz braucht.
Und hatten Sie den Eindruck, dass diese Kompetenzen vorhanden waren in der breiten Bevölkerung?
Ich denke schon, auch die Bundeskanzlerin hat uns ja immer wieder erklärt, was der R-Wert ist und solche Sachen. Aber ich denke, die Zahlen sind ja ein ganz wichtiges Mittel, so muss man es ja auch sagen, um überhaupt einer solchen Epidemie Herr zu werden. Sonst würden wir einfach nur erschlagen werden von den echten Fällen und könnten ja auch keine Kontrollmechanismen, keine Abstandsregeln und Hygieneregeln einführen. Denn Zahlen sind etwas, dazu wurden sie wahrscheinlich erfunden, wahrscheinlich unbewusst, um Empfindungen, emotionale Einstellungen zu objektivieren. Also ganz früher haben die Leute vielleicht gesagt, ich habe mehr Früchte als du und der andere hat widersprochen und da weiß nicht, wie die das gelöst haben. Aber durch Nachzählen würde man sowas völlig unemotional lösen können. Und genauso dienen die Zahlen auch zum Erkennen, heute zum Erkennen, aber auch zum Steuern von solchen krisenhaften Situationen.
Und auch dazu, um abschätzen und einschätzen zu können, welches Risiko wir eingehen, wenn wir uns in Corona-Zeiten zum Beispiel durch den Alltag bewegen. Haben Sie denn da den Eindruck, dass das in den letzten Wochen gelungen ist? Also war das Verhalten der Menschen dem Risiko angemessen oder waren wir übertrieben vorsichtig oder vielleicht andersherum zu leichtsinnig?
Also die Zahlen sprechen ja dafür, dass das eigentlich sehr gut gelungen ist. Viele Menschen, darunter auch ich, hatten ja Bedenken, dass bei der Lockerung plötzlich wieder eine zweite Welle kommt oder dass die Ansteckungsgefahr groß wird. Aber die Zahlen sprechen dafür, dass wir nach wie vor in einer sehr stabilen Lage sind. Und eine Zahl haben wir bestimmt alle gelernt, das ist 1,5 Meter. Das ist der Abstand, den wir halten müssen. Und ich glaube, das wird so meiner Beobachtung nach in vielen, vielen Situationen auch gemacht. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber die haben wir eigentlich auch gut im Griff.
Jetzt haben ja Ärzte zum Beispiel darauf hingewiesen, dass in der Corona-Hochzeit nur noch sehr wenig Patienten mit akuten Krankheiten, also zum Beispiel mit Herzproblemen, in die Kliniken kamen, womöglich aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Und sie sind damit womöglich ein größeres Risiko eingegangen, als wenn sie sich hätten behandeln lassen. Spricht das nicht dafür, dass Zahlen und Statistiken eben vielleicht doch manchmal falsch interpretiert wurden und dadurch auch das Risiko falsch eingeschätzt wurde?
Also Risiko einschätzen ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Denn natürlich kann ich sozusagen objektiv darüber sprechen, was ist die Wahrscheinlichkeit zu erkranken oder sich anzustecken. Aber für den Einzelfall sagt das eigentlich gar nichts. Sagt nur, unter 1000 Menschen stecken sich im Durchschnitt nur so und so viele an. Aber für mich persönlich muss ich trotzdem die Entscheidung treffen, mache ich das oder mache ich es nicht. Und da tun wir uns wirklich schwer. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir das zum Teil nicht mit anderen Risiken vergleichen. Das ist ja was Wichtiges, um Zahlen überhaupt einschätzen zu können, dass man Vergleichsgrößen hat. Die Ansteckungsgefahr bei Corona ist, glaube ich, in den Kliniken, das ist meine persönliche Meinung, wirklich gering. Dort ist alles wirklich gut unter Kontrolle. Vielleicht ist es im öffentlichen Nahverkehr viel größer, weiß ich nicht. Und insofern, glaube ich, das tun die Ärzte auch. Die ermuntern ja ausdrücklich auch Leute mit Herzerkrankungen in die Kliniken zu gehen, sich behandeln zu lassen und kein Risiko einzugehen, weil das viel, viel höher ist, als sich mit Corona in der Klinik anzustecken.
Sie haben gerade gesagt, man braucht Vergleichszahlen, um das eigene Risiko richtig einschätzen zu können. Was braucht man noch an Vorwissen, an Kompetenzen, um mit diesen Zahlen und Statistiken richtig umzugehen? Reicht da das übliche mathematische Schulwissen?
Ja, wenn man es richtig aufbereitet, schon. Also ich glaube, es geht um drei Dinge. Das ist eine, man muss über Größenordnungen sich auskennen. Also wir haben mit großen Zahlen zu tun, mit auch wenn man an die Haushalte und die Förderungsmittel denkt, riesige Zahlen, manchmal auch um kleine Zahlen, geht um die Stellen hinterm Komma bei dem R-Wert, das ist das eine. Aber was Sie auch am Anfang angedeutet haben, ist, die Zahlen verändern sich. Die werden ja jeden Tag neu ermittelt und es gibt so eine Zahlenfolge, die sich verändert. Und wie die sich verändert, das ist ein der ganz entscheidenden Parameter, um die Ausbreitung einer Pandemie beschreiben zu können. Also kommt immer sozusagen der gleiche Anteil hinzu. Das wäre einfach. Das wäre so wie bei Preisen. Ein Stück kostet 5 Euro, zwei kosten 10. Kommt immer das gleiche Additiv dazu. Die berühmte Exponentialfunktion, die eine ganz gefährliche Entwicklung beschreibt, heißt, es kommt immer multiplikativ das Gleiche zu, immer der gleiche Faktor dazu. Entweder der Faktor 2 bei der Verdoppelung, wir hatten ja mal Zeiten, da war innerhalb von 3 Tagen eine Verdoppelung der Infizierten angesagt. Und das ist eine ganz andere Funktion. Das lernt man auch in der Schule, lineare Funktion, Exponentialfunktion. Und dann kommt der dritte Punkt dazu, der Zusammenhang zwischen verschiedenen Größen. Also wie beeinflusst die Anzahl der Neuinfizierten die Anzahl aller Infizierten oder die Anzahl der Aktiven? Wie kann ich daraus irgendwelche anderen Daten ermitteln? Das sind also, muss man schon sagen, eigentlich sehr herausfordernde Kompetenzen, die man braucht. Aber die schulen wir im Augenblick auch. Mhm. Wir haben jede Menge Material dazu, jeden Tag. Im Augenblick sehen wir es ein bisschen entspannter als noch vor ein paar Wochen. Und jeder kann dabei ganz viel lernen.
Wie verlässlich sind Zahlen und Statistiken mit Blick auf die Corona-Pandemie denn überhaupt? Es wird ja immer wieder betont, dass wir noch sehr wenig über dieses Virus wissen. Und Zahlen, die da so schwarz auf weiß stehen und von Wissenschaftlern abgenickt wurden, die können ja auch so ein trügerisches Gefühl von Sicherheit vermitteln, obwohl wir eigentlich in sehr unsicheren Zeiten leben.
Ja, das ist eine Eigenschaft, die Zahlen auf uns Menschen immer ausüben. Wenn wir Zahlen sehen, denken wir, das stimmt, das ist sicher. Das ist ja auch bei Managern so, die wollen immer eine Kennziffer haben. So ist es. Ne? Aber dass all das auf Annahmen beruht, manchmal sehr sinnvollen Annahmen, muss man auch sagen. Also zum Beispiel wissen wir ja nicht, wie viele Menschen wirklich infiziert sind, sondern wir wissen nur unter den Getesteten, wie viele infiziert sind. Die berühmte Dunkelziffer. Also wir reden auch über ganz viele Dinge, die wir nur schätzen können. Aber so ist es. Und das sagen die Wissenschaftler ja auch mit wirklich großer Deutlichkeit. Wir wissen nicht alles. Wir haben vor ein paar Monaten angefangen, erstmalig über dieses Virus überhaupt nachzudenken und Erfahrungen zu sammeln, Daten zu sammeln. Und wir gewinnen mit jedem Tag neue Erkenntnisse. Und irgendwann wird es hoffentlich so sein, dass wir wirklich ein gültiges Bild haben.
Also wir können uns nicht immer 100%ig auf die Zahlen verlassen. Und zweitens sind Zahlen und Statistiken ja auch durchaus anfällig für politische Instrumentalisierung und auch für Stimmungsmacher. Also ich erinnere mich zum Beispiel an diese Diskussion um diesen sogenannten R-Wert, den Reproduktionswert, der ja zeitweise sehr präsent war in der politischen Debatte über die Corona-Maßnahmen. Wie riskant ist es, wenn Zahlen wie diese zur Grundlage werden von politischen Entscheidungen?
Also Politiker müssen entscheiden, das ist ihre Aufgabe. Und sie müssen entscheiden auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und die Wissenschaftler haben die Aufgabe und die Politiker auch, das so wahrzunehmen, wie die Daten sind, mit der entsprechenden Unsicherheit. Und das ist genau natürlich das Problem. Politiker müssen trotzdem entscheiden in diesen Situationen, in denen wir keine 100%ig sichere Datenlage haben. Aber manchmal ist es auch anders. Also zum Beispiel haben wir im Augenblick ja eher die Situation, dass die allermeisten Infizierten niemand anstecken, aber manche wenige, in manchen Situationen ganz viele. diese Superspreader, die wir, von denen wir reden, das scheint ja eher im Augenblick die Art und Weise zu sein, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt.
Und abschließend noch eine Frage, Herr Beutelsbacher, kann es nicht auch problematisch sein, wenn Zahlen zu sehr im Vordergrund stehen, weil wir die Menschen und ihre Schicksale, die Einzelschicksale hinter diesen Statistiken dann vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen?
Ja klar, Zahlen werfen einen gewissen Blick auf Gegebenheiten, einen objektiven Blick. Man kann mit diesen Zahlen rechnen, man kann aus denen weiteres ableiten, riesige Vorteile. Aber schon beim primitiven Beispiel, ich habe mehr Äpfel als du, das kann ich abzählen, aber wie gut die sind, wie groß sie sind und so, das kommt dann nicht in den Blick, es sei denn, man guckt dann differenzierter hin. Natürlich, das ist eine große Gefahr, dass wir eine Zahlengläubigkeit haben und von der muss man sich natürlich auch bewahren.
Und Sie würden sagen, dass uns das auch ganz gut gelungen ist, also der Umgang der Bevölkerung mit diesen Zahlen, der war, ich weiß nicht, eine 2+ oder was würden Sie vergeben?
Ich würde eine 2+ auf jeden Fall vergeben. Das ist ja auch ein tolles Lernexperiment, was wir hier machen und ich glaube, das ist gut gelungen.
Der Mathematiker Albrecht Beutelsbacher über die Zahlenflut in Zeiten der Corona-Pandemie. Sein Buch Null, Unendlich und die wilde 13, die wichtigsten Zahlen und ihre Geschichten, ist gerade im CH Beck Verlag erschienen.